Ja, schön, euch hier zu sehen. Ich grüße auch alle an den Bildschirmen. Genau das richtige Lied, Matti, war das zum Auftakt des Gottesdienstes. Die Freude. Ich habe mir gerade mal ein bisschen ausgemalt, wenn es dann irgendwann mal heißt, Corona ist besiegt, die Maskenpflicht ist vorbei, keine Abstandsregelungen mehr, man kann reisen, wie man möchte. Was würde das bei uns auslösen? Freude? Ja, oder? Schon, ne? Was hat Christus für uns getan? Dagegen ist das eigentlich eine Kleinigkeit. Die Welt war verloren, von Finsternis bedeckt. Menschen versklavt an Sünde, ohne eine ewige Perspektive. Und das, was wir heute feiern, ist die Überwindung dieses fiesen Viruses, den man Sünde nennt. Den hat Christus besiegt. Und er ist, ich möchte es mal so sagen, unser Impfstoff. Und mehr als das, viel mehr als das. An Ostern feiern wir, dass Christus aus dem Grab gekommen ist und somit unseren größten Feind besiegt hat, der größte Feind. Unser größter Feind ist der Tod. Den hat er besiegt. Das heißt, wir werden ewig leben. Also ich weiß nicht, wie man da sich nicht freuen kann. Gut, ich weiß, Menschen sind unterschiedlich, aber ich kann kaum an mich halten. Ich muss dann klatschen, ich muss springen, ich muss mich freuen. Hat mich Gott irgendwie so gemacht und euch vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ein paar haben ja auch geklatscht. Ich möchte mit euch in Philipper 3 reinschauen. Philipper 3, Verse 10 und 11. Das hat der Apostel Paulus geschrieben. Mein Wunsch ist es, könnte auch sagen, seine Sehnsucht ist es, sein Begehren, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Er war vielleicht 60 Jahre alt, er war mal wieder im Lockdown, also in der Gefangenschaft. Also die römische Regierung hat ihn ja gefangen gesetzt. Vielleicht war er nicht gerade so in einem Gefängnis, aber er hatte keine Freizügigkeit, er konnte nicht reisen, wie er wollte, nicht Leuten begegnen, wie er wollte, sondern er war eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. Er war ein gefährlicher Mensch für das Römische Reich, so haben sie es zumindest gesehen. Und deswegen haben sie ihn so behandelt. Und er sagt, ich möchte Christus erkennen. Nun, wenn er sagt, er möchte Christus erkennen und er ist ungefähr 60 Jahre alt, dann können wir davon ausgehen, dass er schon 30 Jahre Christus kannte. Es kann hier also nicht darum gehen, dass er sagt, so, ich weiß gar nicht, wer ist Christus, ich möchte ihn gerne mal kennenlernen, sondern er möchte ihn noch mehr kennenlernen. Er möchte vertrauter werden mit ihm, so kann man es vielleicht ganz gut übersetzen. Er kennt ihn, aber er möchte ihn noch mehr kennenlernen. Das ist großartig, das ist großartig. Das ist auch etwas, was der Heilige Geist an uns Gläubigen wirkt. Dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht sagen, ja, 1980, da habe ich Christus kennengelernt und dann habe ich mein Leben ihm gegeben. Naja, und seitdem mache ich alles möglich andere, weil Christus kenne ich ja. Nein, es geht ja um Beziehung mit Jesus Christus und diese Beziehung kann wachsen, die kann sich vertiefen, die kann freundlicher werden, tiefer, hingegebener. Und das, sagt Paulus, das ist sein Wunsch. Das möchte er, das ist das Leben, hat Jesus auch mal gesagt, dass das eigentlich das Leben ist. Und von daher war Paulus gar kein mürrischer Mensch, auch in Gefangenschaft, sondern er hat sich gesagt, das kann ich eigentlich immer, egal wo ich bin und wie eingeschränkt ich bin, ich kann noch mehr Christus erkennen, ich kann vertrauter mit ihm werden. Und dann nennt er halt zwei Dimensionen, er möchte die Kraft des Auferstandenen noch mehr kennenlernen, bis nachher später hin zu seiner eigenen Auferstehung aus den Toten. Aber er möchte auch lernen, mit ihm zu leiden. Und ich muss gestehen, als ich junger Christ war, oder ziemlich lange eigentlich, habe ich das immer lieber schnell überlesen. Ja, die Kraft der Auferstehung gerne, aber mit ihm leiden, das lassen wir mal lieber sein. Ja. Aber ich möchte heute auch in dieser Predigt darauf eingehen, obwohl Leiden hier echtes Leiden ist, dass es doch wunderbar ist, wenn sich das mit reinmischt und wenn das dazugehört zu unserem Leben mit Christus, dass wir mit ihm in der Freude unterwegs sind, aber auch so wie ein Zopf verflochten aus zwei Strängen, dass wir mit ihm leiden. Das hat sogar etwas mit Leben zu tun, das möchte ich später entfalten. Wie hat denn nun Paulus die Kraft der Auferstehung kennengelernt? Ich möchte das mal so kurz durchgehen, mal aus der Sicht von ihm als Mensch. Nun, als er etwa 30 Jahre alt war, hatte er einen Frontalzusammenstoß. Und er erlebte auch dann einen Totalschaden. Ja? So, natürlich fragt ihr euch jetzt, aber Autos gab es doch noch nicht. Nein, nein, ich meine auch nicht mit dem Auto, sondern ich meine mit seiner ganzen Existenz. Als er ungefähr 30 Jahre alt war, er war sehr zielstrebig unterwegs. Er war davon überzeugt, Gott zu dienen. Und er fand das einfach furchtbar, diese komische Sekte von den Menschen, die diesem Jesus folgten. Er fand das bedrohlich, er fand das gotteslästerlich. Er dachte, er ist im Auftrag Gottes unterwegs und er hat die Christen verfolgt. Und ja, sogar bis hin zu einer Steinigung war aktiv dabei, dass ein Christ namens Stephanus getötet wurde. Und er dachte, er dient Gott. Und dann hatte er diesen Frontalzusammenstoß mit Jesus Christus selbst. Er wurde plötzlich konfrontiert mit Jesus und er wurde blind, also körperlich, er konnte nichts mehr sehen. Er war vorher ein stattlicher, selbstbewusster, starker, mit Autoritäten ausgestatteter Mensch und auf einmal war alles weg. Es war alles weg, ja. So, deswegen ist das Bild vom Frontalzusammenstoß gar nicht so schlecht. Also es war halt noch schlimmer. Es war nicht nur ein Auto kaputt und völlig im Eimer. Er war völlig im Eimer. Und Jesus konfrontierte ihn und er durfte dann Jesus Christus erkennen. Das ist ein Riesengeschenk. So, wenn du dich vielleicht heute fragst, so, ja, das Wetter ist schlecht und so und Corona und so. Aber wenn du Christus erkennen durftest, dann hast du eigentlich jeden Tag einen Grund zur Freude, dass du ihn erkennen durftest. Denn das hast du dir nicht selbst ausgedacht, sondern das schenkt Gott den Menschen. Und ihm wurde es halt sehr massiv geschenkt und er wurde dann eigentlich, sein Geist wurde aktiviert in diesem Moment. Ja? Wir sagen auch von neuem geboren oder von oben geboren. Also es war sehr radikal, weil er durfte die Welt Gottes, die wirkliche Welt Gottes kennenlernen durch diesen Zusammenstoß. Und sein Geist wurde erneuert, die Auferstehungskraft von Jesus berührte das Tiefste in ihm und machte das wach, was da schlummerte und was da nicht aktiv war. Und dann begann die Reise seines Lebens und dann begann die Auferstehungskraft, die Auferstehungspower, seine Seele zu erneuern. Also das, was so auch in uns ist, das, was auch unsichtbar ist, aber was ganz klar natürlich in uns ist, unsere Seele mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken auch, mit dem Intellekt, mit allen Motivationen, die wir haben, gehört alles zur Seele. Und das begann jetzt erneuert zu werden durch die Auferstehungskraft Christi. Und wenn man sich das anschaut bei ihm, wir wissen ja ziemlich viel über ihn durch die Bibel, dann wurde er, ich möchte es mal so zusammenfassen, von einem Unmenschen zu einem freundlichen Mitmenschen. Wirklich von einem Unmenschen, ja, eigentlich von einem Menschen, der eigentlich eher ein Tier war, ein Raubtier war, was angetrieben war, Menschen brutal zu behandeln, wurde er zu einem Menschen, ja, bis hin zu einem Pazifisten, zu einem gewaltlosen Menschen. Und das ist die Auferstehungskraft Jesu, Menschen zu verwandeln und zu solchen Menschen umzugestalten. Das hat Paulus an seinem Leib erfahren, an seiner Seele erfahren, an seinem Geist erfahren. Wenn man sich also mal diesen Paulus noch vorstellt, da hieß er ja Saulus, wo er also dabei war, aktiv das vorangetrieben hat, Christen zu töten. Und wenn man dann später liest, zum Beispiel im Thessalonicher Brief, da hat er Folgendes geschrieben an die Gemeinde: wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch geteilt haben. Wow, das ist Paulus. Umgewandelt durch die Auferstehungspower von Jesus, wurde er zu einem solch freundlichen, demütigen, dienenden Menschen. Und wenn du dich fragst, wo ist die Auferstehungspower in meinem Leben, dann schau doch mal zurück. Ich weiß nicht, wie lange du gläubig bist, aber schau doch mal zurück. Wie war denn das so? Unser Problem ist oft, wenn wir so kurzfristig zurückblicken, wenn wir so denken, so, was hat in der letzten Woche, wie habe ich mich da weiterentwickelt? Na, da kannst du kaum was wahrnehmen, wie du dich weiterentwickelt hast. Aber wenn du vielleicht mal denkst, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, ich weiß ja nicht, wann du Jesus angenommen hast, aber was hat sich seitdem entwickelt? Bist du nicht doch zu einem Menschen geworden, der ein bisschen mehr auch an andere denkt und nicht nur an sich? Der ein bisschen mehr auch bereit ist, Dinge zu teilen und anderen was zu schenken? Der vielleicht doch ein bisschen mehr jemand ist, der anderen auch zuhört und ihren Nöten zuhört? Bist du nicht noch ein bisschen mehr so ein Mensch geworden? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und das ist die Auferstehungspower. Ja, das ist die Power von Gott, weil das können wir nicht selber machen. Sondern das ist das beständige Wirken Gottes an uns. Und das hat natürlich auch mit uns zu tun, wie wir uns Gott hinhalten, wie wir Zeiten haben, wo wir uns bewusst auf ihn ausrichten. Das hat natürlich auch damit zu tun, aber es ist nicht einfach, dass wir das machen können, sondern es ist Gottes Geschenk an uns, dass er uns verwandelt und immer mehr zu solchen Menschen macht. Und ich möchte mal direkt sagen, und uns somit auch vorbereitet auf die schöne Aufgabe, die wir in der Ewigkeit haben werden, wenn Christus sichtbar erscheint, neuer Himmel, neue Erde. Ja, dann werden wir nicht die ganze Zeit auf Wolke 7 sitzen und mit der Harfe irgendwelche Lieder spielen, die wir vielleicht noch langweilig finden. Wir werden regieren, wir werden gestalten, wir werden kreativ neuen Himmel und neue Erde gestalten. Und das Entscheidende, die entscheidende Qualifikation, die wir dafür brauchen, ist ein guter Charakter, ist das Wesen Jesu. Und deswegen ist eigentlich schon jeder Tag kostbar, wo wir mit Gott unterwegs sind und wo er uns verwandeln darf und wo wir verändert werden zu solchen Menschen, die nicht mehr selbstsüchtig sind. Ja, die sich selbst auch mögen, das ist ganz gut, das dürfen wir auch, wir dürfen uns selbst mögen, ja. Sollten wir vielleicht auch lernen, ja, weil ich meine, Gott mag uns und es ist gut, wenn wir im Einklang mit ihm sind, er mag uns, er liebt uns, deswegen hat er uns Jesus geschenkt und wir dürfen uns auch mögen, ja, aber wir sollten eben nicht mehr selbstsüchtig sein und nur an uns denken, sondern den Nächsten lieben und Gott lieben und in diesem Prozess sind wir und die Auferstehungspower arbeitet an uns. Eine zweite ganz große Veränderung in dem seelischen Bereich von Paulus war, dass er von einem Menschen, der total autonom war und sehr stark kontrollierend war, vielleicht hat er sich auch selber sehr stark kontrolliert, wahrscheinlich, er war ja ein Pharisäer, er hat versucht, alle Gebote zu halten, er hat auch gedacht, er schafft das, aber er wollte auch Menschen kontrollieren, ja, das war so ganz tief sein Wesen, andere kontrollieren. Und das alles in einer ganz großen Autonomie, so, einer großen inneren Stärke oder eben dann auch Härte. Und das hat Christus auch total verwandelt bei ihm. Er wurde zu einem Menschen, der Gott vertraute, statt alles kontrollieren zu wollen. Und der gesagt hat, ich will den Willen Gottes tun. Und wenn ich den Willen Gottes tue, dann ist es gut und dann genügt es und dann reicht es. Er hat sein Leben ganz in die Hand Jesu gelegt. Und das ist auch ein Veränderungsprozess, der bei uns stattfindet. So, wenn wir zu Christus gehören, dass wir sagen, okay, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auf eine schöne, feine Art werden wir verwandelt. Und immer mehr wie er, in großer Freiheit und mit viel Spielräumen, mit Gott zusammenzuleben, mit der Würde, die wir haben. Ja, und dann die Auferstehungspower bei dem Körper. So, ich meine, das ist, vielleicht haben einige das erwartet bei dem Titel, jetzt geht es hier um körperliche Heilung und so. Aber mir war so wichtig darzustellen, dass die Auferstehungspower von Christus, die schlägt sich nicht einzig und allein in körperlichen Heilungen nieder. Ja? Ich möchte mal sagen, sogar weniger. Weniger als in den anderen beiden Bereichen, weil die Erneuerung, die Auferstehungspower von Gott, die arbeitet von innen nach außen bei uns Menschen. Von innen nach außen. Der Geist wird neu gemacht. Das ist das Allerwichtigste, weil wir dadurch in Kontakt mit Gott sind, weil wir dadurch überhaupt die Welt Gottes wahrnehmen können. Und die Sehnsucht haben, dass Christus wiederkommt und so weiter. Und dann wird die Seele erneuert. Das ist auch ganz wichtig, dass unser Charakter verändert wird. Dass wir zu den Menschen werden, die wir dann in der Ewigkeit auch sein werden. Und mit dem Körper ist es in dem Sinne wirklich nur an der dritten Stelle. Was hat Paulus erlebt? Nun, das Erste, was er erlebt hat, als Christus ihm begegnete, ist, dass er krank geworden ist. Oh, darf man das so sagen? Und ich bin auch in einer Pfingstgemeinde, ach du meine Güte. Na, er ist ja blind geworden, oder? Das ist nicht gerade gesund. Er war ja blind. Aber ich möchte deutlich sagen, er hat natürlich schon die Auferstehungspower auch erlebt, dass er auch Heilung erlebt hat. Er wurde auch wieder sehend. Und er hat auch Wunder erlebt. Und das gibt es auch heute noch, möchte ich auch deutlich sagen. Es gibt heute noch Wunder, es gibt Wunder bis in den körperlichen Bereich hinein. Das kann Christus tun, das tut er auch, das liebt er auch. Aber da können wir nicht drüber verfügen, ne? Da können wir nicht auf den Schalter drücken oder irgendwie 100-mal positiv denken und dann haben wir es in der Tasche. Nein, das bleibt unverfügbar in der Hand Gottes. Paulus hat es erlebt, einmal hat ihn eine Schlange gebissen, eine hochgiftige, sodass die Leute dann, denen war schon klar, jetzt wird er gleich tot umfallen, ist er aber nicht. Ja, und wie die Menschen dann so sind, erst haben sie gedacht, boah, das ist ein schlimmer Mensch, der hat die Strafe der Götter jetzt bekommen, der wurde gebissen von einer giftigen Schlange, ein böser Mensch. Und dann ist er nicht tot umgefallen und dann haben sie gedacht, ja, wenn das kein böser Mensch ist, dann ist das ein Gott, weil der hat ja diesen Schlangenbiss hier überlebt. Dann wollten sie ihn anbeten als Gott und er hat gesagt, stopp, ich bin kein Gott. Ja, also er hat schon die Auferstehungspower auch im körperlichen Bereich erlebt, er hat auch für Menschen gebetet und die wurden geheilt. Übernatürlich geheilt. Ja, das hat er erlebt und das wird erlebt und das wird bis heute erlebt. Wichtig ist hier einfach die Balance in diesem Bereich. Alle beiden Extreme sind falsch und gefährlich. Ja, wenn wir als Gläubige sagen, das gibt's alles nicht mehr, dann ist das wirklich falsch. Bis heute werden Wunder erlebt im körperlichen Bereich. Ja, das geschieht. Interessanterweise am meisten in den Ländern, wo die Gesundheitsversorgung schlechter ist als hier bei uns. Ob da ein Zusammenhang besteht, naja, das ist ein eigenes Thema für sich. Aber wer nun behauptet, naja, der Paulus, der hatte die Auferstehungspower und wo er ging und stand und ging, sind alle Leute immer gesund geworden. Nein, das stimmt eben nicht. Er hatte vielleicht ein Augenleiden, da kann man drüber diskutieren. Er hatte einen Pfahl im Fleisch, kann man auch drüber diskutieren. Aber naja, mal so eine Bibelstelle für die gesunde Balance, die wir brauchen als Gläubige. Er hat den Trophimus in Milet zurückgelassen, weil er krank war. Also das war eine ganz klare Aussage, im 2. Timotheusbrief finden wir das. Also er hat einen Mitarbeiter zurücklassen müssen, er wollte ihn lieber mitnehmen, aber der war krank. Ja, Paulus, Auferstehungspower, Hände auflegen, ist er gesund, oder? Nein, so geht es eben nicht. Es gehörte irgendwie zum Plan Gottes, zur Allmacht Gottes, dass dieser Mensch für eine Zeit krank war und da bleiben musste. Und wir können ihn leider jetzt nicht befragen, aber vielleicht würde er sagen, ja, ich weiß noch, da war ich krank und das war auch gar nicht schön. Aber im Nachhinein habe ich total gemerkt, wie gut das war, weil ich bin dann noch geblieben. Ja, und dann haben die mich versorgt und dann war ich gesund und dann habe ich die noch gelehrt in den Wegen des Herrn. Ich weiß es nicht, male ich mir nur so aus. Aber Christen, die hier nicht überdreht, turbocharismatisch unterwegs sind, haben auch mal Krankheitsphasen. Und manchmal verstehen wir, manchmal auch nur im Rückblick, dass es irgendwie auch einen Sinn hatte und dass Gott es zugelassen hatte für eine Zeit. Und das sollten wir dann auch Gott überlassen. Ich meine, Paulus ist auch eines unnatürlichen Todes gestorben. Das gehört ja dazu, das finden wir nicht mehr in der Bibel, aber es ist sehr gut außerbiblisch bezeugt, dass er letztlich dann auch getötet wurde wegen seinem Glauben. Also auch ein unnatürlicher Tod gehörte zu seinem Leben. Und das hat ihn nicht erschrocken, weil er hatte ja die Sehnsucht, an der Auferstehungspower teilzuhaben und von den Toten aufzustehen. Und das werden wir ja dann auch zusammen mit ihm erleben. Er ist ja jetzt schon tot. Und wenn er dann von den Toten aufersteht, wie wir auch später von den Toten auferstehen, das wird ja dann wahrscheinlich zeitgleich sein. Er ist jetzt außerhalb der Zeit. Also das ist aber ein anderes eigenes Thema. Ich wollte noch was zu den Leiden Christi sagen. Wir nehmen teil an den Leiden Christi. Wie gesagt, das ist jetzt so der Teil, den ich früher immer lieber ausgeblendet habe. Aber ich möchte mal es ganz bewusst mit einblenden und sagen, es ist etwas Gutes, das zum Leben gehört. Es ist interessant, dass unser deutsches Wort Leidenschaft das Wort Leiden beinhaltet. Passion, eine Leidenschaft. Da ist auch Leiden mit drin. Ich glaube, das ist kein Zufall. Christus litt an dieser Welt. Und wenn wir mit Christus leben, dann leiden wir mit Christus an dieser Welt. Und das ist natürlich echt Leiden, das ist nicht schön, das ist nicht happy-clappy, versteht mich richtig. Und doch gehört es zu einem vollen Leben dazu. Ein Leben, was nur happy-clappy ist, hat nur die Hälfte. Ist auch irgendwie oberflächlich, hat auch keine Dynamik. Das ist irgendwie so wie ein Meer, was nur Flut hat und nie Ebbe. Es ist wie, die Sonne geht nie unter und nie auf. Stellt euch mal vor, keine Sonnenuntergänge mehr, keine Sonnenaufgänge mehr. Nein, es gehört zum Leben dazu, die Leidenschaft gehört zum Leben dazu. Was bedeutet das, teilzuhaben an den Leiden Christi? Es heißt natürlich nicht, dass wir am Kreuz sterben müssen für die Sünden der Welt. Gott sei Dank. Dieses Leiden hat wirklich nur Christus getragen. Aber es gibt einige andere Aspekte. Nun, ein Leiden, was wir haben, ist, wir sind ja, solange wir noch hier sind, auf dem Weg zu diesen Menschen, die immer mehr wie Jesus sind. Und eine Form von Leiden ist, dass wir manchmal Nein sagen müssen zu dem, was wir wollen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Also wir sind in einem Prozess, der Markus, glaube ich, hat das so ausgedrückt in seinem Evangelium, täglich das Kreuz zu tragen. Das bedeutet, ich möchte, dass mein Wille eigentlich immer mehr wird wie der Wille Gottes. Und das ist so ein Leidensweg auch, ja, zu bestimmten Dingen auch mal Nein zu sagen. Ein anderer Aspekt des Leidens ist, dass wir das, worunter Gott leidet, und Gott leidet, Christus leidet, heute, in dieser Zeit, er leidet, weil Menschen leiden auf dieser Erde. Er leidet mit. Gott ist nicht fern. Er sitzt nicht auf dem Thron und wartet mal ab, bis es irgendwie hier alles zu Ende ist. Er leidet mit. Und wir leiden mit. Leidest du mit? Das ist ein wichtiger Lernprozess. Mitzufühlen mit den Nöten in dieser Welt. So einen gewissen Weltschmerz. Das ist gesund. Auch das ist eine Teilhabe an Christus. Jemand hat mal gesagt, in unserer Welt ist es ganz oft so, dass wir Dinge lieben und Menschen gebrauchen. Dass wir Dinge lieben und Menschen gebrauchen. Und das bringt ziemlich gut auf den Punkt, wie kaputt diese Welt ist. Wenn ich sage, Menschen gebrauchen, dann gibt es auch noch das Missbrauchen. Und davon ist diese Welt voll. Immer noch. Der Missbrauch von Menschen, ob das nun verbal ist, mit Worten, es passiert so viel. Oder ob es sogar körperlich ist. Diese Welt ist voll davon. Statt dass wir Menschen lieben und Dinge gebrauchen, tun wir oft das Gegenteil. Und die Welt ist voll davon. Und Gott leidet. Er sieht dieses Leid, er verschließt nicht die Augen, er sieht es und er leidet mit. Und wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann öffnet er uns mehr und mehr die Augen dafür. Und es tut weh, das ist Leiden. Aber es ist eben auch Leidenschaft, es ist auch Liebe. Es macht das Leben reich. Ich weiß nicht, ob du das nehmen kannst. Es macht das Leben reicher. Weil es ist ein armes Leben, nur happy-clappy, sich über Dinge nur immer zu freuen und wann kaufe ich mir das nächste und so. Das ist ein sehr dünnes, schmales Leben. Das wahre Leben ist geprägt von der Gegenwart und von der Liebe Gottes. So, Gott leidet und wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann wird das zunehmen in unserem Leben. dass wir mitleiden mit entweder Frauen, die unterdrückt werden, oder Kindern, die unterdrückt werden, oder Armen, die unterdrückt werden, oder unsere Mitchristen, die in den Ländern unterdrückt werden, wo man nicht frei glauben darf und das Evangelium nicht bekennen darf. Lass das ruhig zu. Wir bleiben ja da nicht dabei stehen, dass wir das zulassen, sondern wir können auch beten. Und das ist ja dann auch ein Motor für unser Gebet, für die Fürbitte. Die aktive Fürbitte für Menschen, die leiden, ist auch eine Teilhabe an den Leiden Christi. Und es ist eine sehr schöne Teilhabe, weil wir ja dann auch da und dort Wunder erleben und Dinge erfahren und hören, wie wir vor kurzem hier gehört haben, wie wir gebetet haben für einen Bruder aus unserer Gemeinde. Da waren es nur noch 8 Minuten auf dem Flughafen und dann wäre er in Teheran, nach Teheran geflogen und dort sicherlich ins Gefängnis gesteckt worden, weil er als Christ schon bekannt ist im Iran. Und wahrscheinlich wäre es nicht beim Gefängnis geblieben. Wir haben mit ihm gelitten und wir haben für ihn gebetet und Gott hat ein Wunder getan, dass er dann doch noch frei wurde aus der Abschiebehaft und dass er hier in Deutschland bleiben kann und dass wir durch eine Petition weiter für ihn kämpfen, dass er hier bleiben kann. Auch das ist natürlich dann das Schöne des Mitleidens, aber das zu erleben hat ja auch eben damit zu tun, dass man mitleidet und dass wir beten. Und bitte lasst uns nicht unterschätzen, was durch unsere Fürbitte passiert. Wir haben so selten das direkte Ergebnis und das kann uns natürlich auch abschwächen in unserem Gebet. Aber lasst uns beten. Was ist die Not, die Gott auf dein Herz legen darf, wo du für betest? Du musst nicht für die ganze Welt beten, das überfordert. Aber vielleicht gibt es etwas, einen Missionar, verfolgte Christen oder auch ganz praktisch Menschen hier in unserer Stadt, die leiden, die Not haben. Das ist eine Teilhabe an den Leiden Christi. Eine Teilhabe an den Leiden Christi ist auch, dass man sieht, wie Menschen so dringend die Hilfe Gottes brauchen, aber sie nehmen sie nicht an. Sie wollen sie nicht. Das ist auch ein Leiden. Ich merke, je älter man wird, desto mehr erlebt man das. Ja? Man weiß ganz genau, hör mal, tu das nicht. Und die hören nicht drauf. Oder mach das und die machen das nicht. Ne? Sind, denke ich, viele hier schon mit im Club, ja, dass man das so sieht und man hat so seinen Rat und die machen das nicht. Das ist auch ein Leiden, was Gott kennt, natürlich kennt. Jesus hat mal gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne, ihre Brut unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Wie sehr habe ich euch beschützen wollen vor dem Bösen, aber ihr habt es einfach nicht gewollt. Das ist auch ein Leiden. Ich meine, alle Eltern, die Kinder haben, haben das auch irgendwann schon mal irgendwie erlebt. Das ist auch ein Leiden, was Christus hat. Aber es ist auch eine Leidenschaft. Zu den Leiden Christi gehört auch, dass es uns wehtut, wenn unser Gott, den wir lieben und der uns geliebt hat und befreit hat, wenn dieser Gott verhöhnt wird, wenn dieser Gott nicht beachtet wird, wenn dieser Gott ignoriert wird. Auch das ist ein Leiden. Das ist etwas, an dem wir leiden. Und das ist ein gutes Leiden. Das ist etwas, wo wir spüren, das ist nicht gut, das ist nicht gerecht. So soll das nicht sein. Und dann auch ein Leiden ist natürlich, dass wir oft so lange warten müssen, bis Gottes Hilfe und Antwort kommt. Und das verstehen wir oft nicht. Gott, warum nicht jetzt sofort? Das ist auch ein Leiden. Und das kannte Jesus auch. Und wir lesen das in der Schrift. Bis wann, o Herr, wann kommt deine Rache, wann kommt deine Gerechtigkeit, wann kommt die Freiheit? Wir können das nachlesen in dem Psalm, in der Offenbarung. Auch das ist ein Mitleiden mit Christus. Und jetzt, was so wichtig ist, die Auferstehungspower Christi und das Mitleiden mit Christus, es muss verwoben in unserem Leben sein. Es muss beides da sein. Wir müssen dann auch mal wieder uns freuen in der Gegenwart Gottes. Ist die eine Strategie des Teufels, der uns das Leben schwer machen will. Eine Strategie ist, er versucht Dinge zu verhindern, zu verhindern, zu verhindern. Wenn er merkt, er kann es nicht verhindern, dann will er es extrem machen und noch extremer und noch extremer. Und so habe ich gelesen von einem Mann Gottes, der Menschen geraten hat, die viel in der Fürbitte sind. Er hat ihnen geraten, wenn ihr echt so Fürbitter seid, vergesst nicht, den Herrn zu preisen, ihn zu loben und zu feiern, seine Güte und euch zu freuen am Leben. Wir brauchen eine Balance. Wir dürfen uns nicht zu viel Fürbitte tun. Ich glaube, ihr versteht das jetzt aufgrund dessen, was ich schon gesagt habe. Wir können nicht die ganze Zeit den Weltschmerz tragen und in Fürbitte sein. Dann hat der Teufel uns da in diese Ecke geschoben und dann werden wir wirklich von Traurigkeit verschlungen. Wir müssen dann wieder Gott feiern. Und dafür haben wir allen Grund. Und das ist ja auch das Hauptthema heute, dass wir sagen, wir feiern den Auferstandenen und wir feiern ihn, weil wir wissen, also Corona wird irgendwann vorbei sein und das wird sehr schön sein. Da wird auch viel Feiern sein auf der Erde. Und das dürfen wir auch, da dürfen wir uns schon drauf freuen. Aber wenn Christus wiederkommt, das ist nochmal ganz, ganz was anderes. Also sowas von fundamental anders. Wenn Christus wiederkommt und wir ihm entgegenlaufen, voller Freude. Also ich glaube auch manche, die jetzt hier heute nicht so mitklatschen konnten oder hüpfen, also ich glaube, das werdet ihr dann nicht mehr schaffen. Da werden wir nicht seriös, da steht, danke Christus, dass du jetzt wiederkommst. Nein, dann gibt es kein Halten mehr. Dann gibt es kein Halten mehr. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann gibt es kein Halten mehr. Dann wird Hochzeit gefeiert. Dann ist ein Riesenfest. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Christus erkennen. Und dass wir uns darauf freuen. Und er ist ja nicht fern, er ist ja da. Und so möchte ich dich ermutigen, auch wenn du schon länger gläubig bist. Wie gestaltest du das Christus erkennen? Wie machst du das? Wir haben doch so viel Gutes gelernt, was so Bereicherung der Ehebeziehung angeht, oder? Haben wir so viel Gutes gelernt, auch als Christen, gibt es so viele gute Seminare und Organisationen und Team F und so, und dann mach doch mal ein Candlelight-Dinner. Ja? Vielleicht doch ein echt praktischer Tipp hier heute noch für irgendein Ehepaar. Mach doch mal einen richtig schönen Abend mit einem richtig guten Essen, guten Wein oder ich weiß nicht, was so dein Lieblingsgetränk ist. Und so mach richtig schön, ja. Und das Handy natürlich aus und so, ne. Volle Aufmerksamkeit füreinander. Und wie wär's mal mit Candlelight mit Jesus? Wie wäre denn das? Kannst du auch machen. Mal so eine besondere stille Zeit mit ihm. Mal irgendwie was anders machen. Kann man doch auch machen, oder? Er ist eine Person und du bist auch eine Person. Und wenn man sich kennenlernt und wenn man vertrauter wird und wenn man sich liebt, dann kann man doch da auch mal was anderes machen, oder? Geh mal spazieren mit Jesus. Oder mach dir eine Kerze an oder ein schönes Lobpreislied. Oder kauf dir so ein Bänkchen, wo man knien kann. Oder es gibt so viel, der... David, der war ja da wirklich ein Künstler, was das angeht, so die Liebesbeziehung zu Gott. Und der hat gesagt, ein Wunsch, den ich habe, was ich echt begehre, ist, ich möchte sein und bleiben bei dir, Herr. Ich möchte betrachten die Lieblichkeiten und Schönheiten, also es ist ein hebräisches Wort, wo das beides drin ist. Ich will die Lieblichkeit oder die Schönheit Gottes betrachten. Das will ich betrachten. Darf ich das? Hilf mir bitte durch deinen Geist. Und dann hat er, und im nächsten Vers heißt es, und ich möchte nachdenken über deinen Tempel und ich möchte nachdenken in deinem Tempel. Also Tempel ist, wo Gott wohnt. Wo wohnt er? Er ist hier. Er ist in dir, er ist in mir. Bei uns, den Gläubigen, ist er. Ich möchte darüber nachdenken. Es ist hochinteressant, weil das Betrachten und das Nachdenken ist eigentlich nonverbal. Interessant, oder? Wie ist es mit deinem Gebetsleben? Ist Gebet, ich bete da 2 Minuten und beten ist, wenn ich rede? Oder gibt es da mehr? Ihn zu betrachten. Vielleicht einen guten Bildband nehmen. Es gibt so viel. Und damit möchte ich euch eigentlich hungrig machen. Paulus war 60. Er war 30 Jahre mit Christus unterwegs. Er hat gesagt, ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte ihn noch mehr kennenlernen. Und das können wir auch. Und das ist ein Segen von Corona. Ja, ich mag Corona auch nicht. Nicht falsch verstehen, aber es ist ein Segen, weil ich immer wieder höre von verschiedenen, von Kollegen, von anderen Pastoren, von Senioren, von Rentnern. Ja, ich habe da was ausprobiert und ich habe jetzt das noch mit in mein Gebetsleben integriert und ich mache jetzt das noch. Und das ist so wunderbar. Und da habe ich Gott erlebt und da bin ich zur Ruhe gekommen. Und ich möchte Christus erkennen. eine Liebesbeziehung mit Jesus, dem Auferstandenen. Das ist mein Wunsch für uns allen. Ich schließe mit den Versen, die wir bei Paulus direkt im Anschluss finden, Philipper 3, Abvers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und dann möchte ich noch kurz beten. Jesus Christus, wir waren wirklich total verloren. Wir waren wie verschüttete Bergleute, wo es keinen Ausweg mehr gab. Dunkel, hilflos, in Angst. Das haben wir mehr oder weniger auch existenziell erlebt. Aber du hast den Weg frei gemacht. Du hast den Weg frei gegraben. Und du bist mit deinem Licht gekommen. Hast uns Hoffnung gegeben. Zeigst uns den Weg. Schenkst uns deine Wärme. Und wir danken dir. Inmitten von Corona danken wir dir und feiern wir dich, Jesus. Den, der so viel mehr getan hat, als Corona zu besiegen. Du hast diesen furchtbaren Virus der Sünde besiegt. Du hast den Tod besiegt. Da haben wir keine Angst mehr vor. Und du bereitest uns eine wunderbare Zukunft, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und du veränderst uns. Danke, dass du das tust. Und danke, dass du uns zu leidenschaftlichen Menschen machst, die deine Kraft kennen und die mit dir mitfühlen. Das nennst du Leben in Fülle. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen.